Ja, danke Jesus für den Dave und danke, dass er ja, sein Herz einfach dir geschenkt hat. Ja, und du siehst all die Herausforderungen in seinem Leben und ich bete, dass du ihm einfach ja, hilfst und ihn auch heilst. Und ich danke dir, dass du ihn gebrauchst, dass wir heiler, gesünder, liebevoller dir nachfolgen, Herr, demütiger. Danke, dass du einfach seine Worte jetzt segnen kannst für uns. Amen.
Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Einige von euch kennen mich noch aus damaligen Zeiten, nämlich in der Neon-Jugend. Ja. Wer kennt mich denn aus der Jugend? Sind noch ein paar Einzelne da, ja, genau. Lang ist's her, da war ich mal ab und zu bei euch in der Jugend, kam auch schon mit meinen Jugendlichen teilweise und auch einmal mit dem Sofa. Und es freut mich sehr, dass ich heute Morgen euch dienen kann mit dem Wort Gottes. Genau, wie schon gesagt, ich heiße Dave Krohn. Ich bin Pastor oder Co-Pastor in der Friedenskirche Memmingen. Bin Familienvater, verheiratet, 5 Kinder, nicht andersrum. Und bin nebenher noch tätig in einem Verein, der sich Apologetik-Projekt nennt, wo wir Videos und Seminare durchführen zum Thema Glaube, Wissenschaft und Philosophie. Genau, jetzt wisst ihr ganz kurz, wer ich bin. Und ich habe heute 2 Verse mitgebracht, die nicht so einfach sind. Ich predige gerne über nicht so einfache Verse. Meine Jugendlichen damals haben immer gesagt, der Dave macht immer in die Fresse Predigten. Jetzt, vielleicht ist die Erwartungshaltung jetzt ein bisschen angehoben, ne? Keine Sorge, das ist nur metaphorisch gemeint, ja. Ich bin niemals auf jemanden losgegangen. Aber ich möchte 2 Verse lesen aus dem Matthäusevangelium, mit denen ich starten möchte. Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit. Und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ihr merkt, es ist jetzt kein so ein Wohlfühlvers für Sonntagmorgen. Ne? Gibt schönere Verse. Und doch sind es Worte von Jesus, die sehr wichtig sind. Ihr Lieben, wir leben in einer Welt der Extreme. In vielen Bereichen unseres Lebens merken wir, dass Grenzen immer weiter ausgereizt werden. Ich merke das besonders in der Medienlandschaft, ja, die Darstellungen von Gewalt und Sexualität in den Medien werden immer neu ins Extreme getrieben, man versucht immer neu herauszufinden, wie weit können wir eigentlich gehen. Wir haben Extrembereiche, gerade wenn wir in die Nachrichten gucken, im Bereich von Wetter, ja, Extremtemperaturen, extreme Wetterbedingungen auch auf der ganzen Welt. Und gleichzeitig, unabhängig von den Umständen, die uns vielleicht immer extremer erscheinen, auch was Krieg angeht, sehen wir im Menschen eigentlich das Gegenteil in unserer Gesellschaft, nämlich eine gewisse Unentschlossenheit. In der Sozialforschung gibt es so diesen Begriff Post-Truth Society, also eine Gesellschaft, die über Wahrheit hinausgekommen ist, die sich eigentlich nicht mehr für Wahrheit interessiert, sondern die vielmehr daran interessiert ist, finde du deine Wahrheit. Du brauchst dich nicht festlegen. Jeder hat seine Wahrheit, jeder hat seinen Weg, jeder hat sein Leben und jeder muss selbst herausfinden, was da das Wichtige und Richtige ist. Und es zeigt sich in unserer Gesellschaft, dass Menschen sich immer schwerer tun, Verbindlichkeit zu zeigen. Das zeigt sich in Beziehungen. Man geht Beziehungen ein, wenn man sich emotional danach fühlt. Und man trennt die Beziehung auch wieder, wenn man sich emotional danach fühlt. Arbeitgeber haben ein großes Problem, junge Leute zu gewinnen. Vielen Dank. Junge Leute zu gewinnen, weil die jungen Leute sagen, ich will mir Türen offen lassen. Ich bewerbe mich nicht mehr für einen Betrieb und sage, jetzt bin ich da 40 Jahre, ja, und das ist jetzt mein Job, sondern ich lasse mir meine Karrierechancen und meine Wege offen. Ich möchte flexibel bleiben. Flexibilität und Individualisierung ist ganz, ganz wichtig, auch in der Tech-Branche, ne? Alle Benutzeroberflächen müssen anpassbar sein und so weiter. Wir müssen flexibel bleiben, sagt uns die Gesellschaft. Und ich finde dieses Extremum oder diese Spanne sehr interessant. Auf der einen Seite zu sehen, einerseits rufen wir immer stärker nach Extremen, vielleicht auch noch neuen Extremerfahrungen. Und gleichzeitig hat der Mensch Angst, sich festzulegen. Und ich möchte heute auch über eine ähnliche Spanne sprechen. Wenn Jesus hier über einen Weg spricht, über einen Weg, der zum Leben führt oder eine Pforte, die zum Leben führen kann oder auch ins Verderben führen kann, dann glaube ich, dass dieser breite Weg, von dem er spricht, dieser breite Weg, der ins Verderben führt, der hat keine Leitplanke auf der einen Seite. Sondern ich glaube, dieser breite Weg, von dem Jesus spricht, dieser breite Weg, der am Leben vorbeiführt, dieser breite Weg, der ist auf beiden Seiten breit. Und dieser schmale Weg, der kann auf beiden Seiten verlassen werden. Ich glaube, dass wir als Gläubige, ich gehe davon aus, dass die meisten Anwesenden an Jesus glauben, ich glaube, dass die Bibel uns zwei Gefahren zeigt, von diesem Weg abzuweichen. Und über diese zwei Gefahren möchte ich heute sprechen. Und die erste Gefahr habe ich betitelt mit dem Begriff Gesetzlosigkeit. Wenn wir ein wenig später im Matthäus-Evangelium schauen, nämlich Matthäus 24, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen oder heutzutage hat man ja die App oder sowas, dann sehen wir in Matthäus 24 eine Endzeitrede. Jesus sagt, am Ende der Zeit werden viele Dinge geschehen. Es wird einen Extrempunkt geben. Alles wird sich zuspitzen in dieser Welt. Und er sagt unter anderem, dass Folgendes geschehen wird. Die Verse 11 und 12 in Matthäus 24. Es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich glaube, der Kampf der Kirche im heutigen Europa ist ein Kampf der Lehre und der Gedanken. Ich gehe ganz fest davon aus, dass das eine große Bedeutung momentan hat in unserer Kirchenlandschaft und eine große Bedeutung hat dafür, wohin sich die Kirche bewegen wird. Ich habe einen ganz guten Stand, weil ich habe nicht so tiefen Einblick bei euch. Ja, es kann kein Vorwurf kommen, ich versuche jetzt irgendwas hier zu klären oder anzusprechen. Ich glaube aber, indem wie ich verschiedene Kirchen mitbekomme, und ich kriege einige mit, ich glaube, dass das ein Riesenpunkt ist, vor dem wir nicht nur als Kirche, sondern auch als einzelne Menschen stehen als Herausforderung. Diese Individualisierung, von der ich gesprochen habe, dieser große Wunsch des Menschen, sich selbst zu verwirklichen, der ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir das meinen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, gerade auch in Europa, dann sehen wir bestimmte, wir nennen es mal Zeitgeister, bestimmte Gedankenbewegungen, die ganze Gesellschaften geprägt haben. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich würde mich jetzt eher so in die Barockzeit setzen oder in so vielleicht sogar Mittelalterzeit. Ich bin so ein Memento-Mori-Typ, ne? Gedenke, dass du stirbst. Das ist so ein ganz, ganz prägnanter Gedanke für mich. Und es gibt diese prägnanten Gedanken zu jeder Zeit, in jeder Gesellschaft. Und ein Gedanke heutzutage, wie ich schon gesagt habe, ist der Gedanke der Selbstverwirklichung. Ich muss mein volles Potenzial ausschöpfen. Ich muss entdecken, was alles in mir steckt. Ich muss glücklich sein. Das ist für viele Menschen der Sinn des Lebens. Ich muss glücklich sein. Und viele Menschen merken aber, um das zu tun, um eine innere Freiheit zu bekommen, möchte ich mich lösen von allen möglichen anderen Leuten, Dogmen oder Kirchen, die mir sagen, so funktioniert das Leben. So ist dieses Leben eigentlich gedacht. Und deswegen gibt es heutzutage immer mehr Kirchen, die Bibel nicht als etwas sehen, dass das Wort Gottes ist und das eine Anleitung für unser Leben ist, sondern sie sehen die Bibel als eine Quelle der Inspiration. Schau doch mal rein, wenn dich was anspricht, super. Wenn es dich nicht anspricht, ja, dann such dir vielleicht was anderes. Es gibt noch tolle andere Bücher, die Bhagavad Gita und den Koran und sonstige Sachen. Und jeder Mensch hat das Recht dazu, natürlich. Ich möchte gar nicht sagen, dass wir dieses Recht abschaffen sollen. Aber wenn Jesus sagt, es gibt einen Weg, der ist schmal und der führt zum Leben, dann spricht hier nicht ein Prophet oder ein Gelehrter oder ein Philosoph, sondern die Bibel sagt, alles in dieser Welt wurde durch diesen Jesus geschaffen, zu diesem Jesus geschaffen und für diesen Jesus geschaffen. Er ist derjenige, der der Erfinder des Lebens ist. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist der Ursprung von allem und er ist auch das Ende. Er ist das Alpha und das Omega. Und wenn dieserjenige sagt, es gibt einen schmalen Weg zum Leben, dann bedeutet das nicht, Gott ist kleinkariert oder Gott ist total streng mit den Menschen, sondern er sagt, das Leben an sich ist ein Gedanke Gottes. Jeder von euch hat einzigartige Gedanken Gottes für sein Leben. Glaubt ihr das? Es kommt so ein leicht verlegenes, ja, vielleicht. Bin mir nicht so sicher. Vielleicht tut sich die junge Generation da noch leichter, weil die noch träumen. Ich sehe hier vertreten, dass verschiedene Generationen da sind. Es schmerzt mich sehr, besonders bei Leuten, die schon länger im Glauben sind, zu sehen, dass sie diesen Gedanken eigentlich nicht mehr glauben. Dass es wirklich dieses einzigartige und nicht nur einzigartig, sondern faszinierende Leben gibt, das Gott für jeden Einzelnen hat. Dieser Gedanke der Einzigartigkeit, der bringt vielen Menschen oft nichts, weil sie sagen, ja, wenn jeder einzigartig ist, dann ist ja keiner einzigartig. Aber mit Einzigartigkeit ist gemeint, dass konkrete Gedanken Gottes für dein Leben vorhanden sind. Konkrete Gedanken Gottes. Und du bist hier nicht ohne Grund. Du bist hier nicht ohne Grund. Ich gehe sogar so weit zu sagen, du hast hier eine Mission. Paulus sagt einmal, am liebsten würde ich mir wünschen, im Himmel zu sein. Ich meine, wenn wir jetzt rein logisch überlegen. Welchen Sinn macht es denn, dass ich hier bin, wenn Gott mir etwas verspricht nach dem Tod, was viel besser ist? Und er sagt, es gibt einen Grund, warum ich noch hier bin und warum ich sage, ich möchte hier sein. Und dieser Grund ist, ich habe hier einen Auftrag. Es gibt hier einen Lebensweg für mich, den Gott noch nicht zu Ende geschrieben hat mit mir. Und diesen Weg möchte ich gehen bis ans Ende. Dieser Weg hört nicht mit meiner Rente auf. Dieser Weg hört nicht auf in meiner Midlife-Crisis. Dieser Weg hört nicht auf, sobald ich Familienvater bin. Dieser Weg hört nicht auf, sobald ich mein Abitur oder meine Ausbildung geschafft habe. Dieser Weg hört dann auf, wenn mein letzter Atemzug vorüber ist. Und bis das geschieht, davon bin ich fest überzeugt, hat Gott einen einzigartigen Lebensweg für dich. Klingt toll, oder? Jetzt kommt der Nachteil. Dieser Weg ist nicht unsere Entscheidung. Du kannst entscheiden, wie du dein Leben lebst. Versteh mich nicht falsch, wir sind keine Marionetten. Du kannst entscheiden, wie du dein Leben lebst. Aber es gibt die reale Möglichkeit, am Leben vorbeizuleben. Vielleicht sind wir uns dessen nicht so ganz bewusst. Wisst ihr, ich als Christ habe keine Angst, verloren zu gehen. Ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Das weiß ich. Aber es gibt eine Sache, die macht mich demütig. Und ja, die macht mir auch manchmal Angst. Nämlich eines Tages vor Gott zu stehen, mein Lebenswerk zu betrachten und es bleibt nichts. Davor habe ich Angst. Und das ist keine Angst, die schlecht ist. Die Bibel sagt, es gibt gute Traurigkeit und schlechte Traurigkeit. Und ich glaube, das ist eine gute Traurigkeit. Eine gute Ernsthaftigkeit. Sein Leben anzuschauen und zu sagen, glaube ich noch an diesen Weg, der zum Leben führt, der zu dem Leben führt, das Gott sich ausgedacht hat? Oder habe ich eigentlich aufgegeben, diesen Weg zu suchen? Und möchte ich ein möglichst ruhiges und stilles Leben führen? Und endlich mal das genießen, was mir schon lange zusteht. Ich habe so lange Gott gedient, jetzt darf ich doch mal. Du darfst immer. Du darfst immer genießen. Du darfst immer machen, was du möchtest. Diese Freiheit haben wir bekommen von Gott. Die Frage ist, welcher Weg führt zum Leben? Ich bin nicht gegen Netflix zum Beispiel, ja. Ich schaue auch gerne ab und zu Netflix. Aber wenn Netflix mein Lebensinhalt wäre, das wäre traurig. Und wenn plötzlich meine Motivation des Tages darauf abzielt, und solche Tage kenne ich auch, am Abend den Fernseher anzuschalten, dann ist das irgendwie traurig, finde ich. Es gibt solche Tage, an denen man sich nur noch wünscht, abends auf die Couch zu fallen, gar keine Frage. Aber wenn das tagtäglich die Motivation ist, abends auf die Couch fallen zu können und den Fernseher anzuschalten, ist das vielleicht nicht eher ein Weg, der breit ist und der nicht zum Leben führt? Ich habe gesagt, ich glaube, der Kampf der Kirche und der Kampf der Gläubigen ist ein Kampf der Lehre und der Gedanken. Warum glaube ich das? Weil das, was du glaubst, wirst du ausleben. Machen wir uns nichts vor. Das, was wir wirklich glauben, das leben wir aus. Deswegen sagt zum Beispiel Paulus zu Timotheus in Timotheus 4, achte auf dich selbst und auf die Lehre. Ist das nicht interessant? Dass es diese Verbindung gibt bei Paulus in Bezug auf diesen jungen Mann Timotheus? Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Warum? Weil das, was Timotheus glaubt, wird er leben. Und das wird er auch werden. Achte auf das, was du glaubst. Und das wirst du ausleben. Und ich meine damit nicht einfach Pragmatismus, ja, was viele Menschen auch heute in der Kirche suchen. Kannst du mir bitte Tipps geben, Herr Pastor, irgendwie 3 Tipps, wie ich meine Ehe besser mache oder so. Auch das, was du von Gott denkst, wirst du ausleben. Siehst du Gott als einen strengen, unbarmherzigen Richter, dann wirst du dementsprechend leben. Siehst du Gott als den Kumpelgott, der nichts mehr wünscht, als dass du dich auslebst, dann wirst du so leben. Ich glaube, dass Hosea recht hat, wenn er sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Je mehr wir über Gott wissen, je mehr Klarheit wir darüber haben, wer Gott ist, desto klarer wird auch unser Lebensweg sein. Je unklarer und verschwommener unser Gottesbild ist, desto unklarer unser Leben. Davon gehe ich fest aus. Wissen wir, wer Gott ist? Wissen wir, wer Gott ist? Und suchen wir diesen Gott in seiner Fülle, Nicht nur in den Eigenschaften, die mir passen oder die ich mir gut vorstellen kann. Wer von euch, ist jetzt ein bisschen gemein, ganz spontan, eine Frage an euch, Interaktion. Wer von euch hat schon mal in seinem Leben eine körperliche Heilung erlebt? Also übernatürlich, ne? Okay, sind ein paar. Ich könnte jetzt fragen, und das mache ich nicht öffentlich, ich könnte jetzt fragen, wer schon dafür gebetet hat und aufgegeben hat. Wisst ihr, unsere Erfahrungen prägen das, was wir glauben. Und ich glaube, dass das, was die Bibel uns vermittelt im Vertrauen und im Glauben, geht über unsere Erfahrung hinaus. Ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, dass Menschen vor meinen Augen übernatürlich geheilt wurden. Und ich habe erlebt, dass ich mit 5 Leuten gebetet habe und gekämpft habe und die Person wurde nicht geheilt. Und plötzlich habe ich eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung denke ich weiter? Denke ich langfristig in die Richtung eines Gottes, der nun doch nicht heilt und vielleicht war das andere einfach nur Einbildung? Oder denke ich langfristig in eine Richtung von einem Gott, von dem ich viel zu erwarten habe und den ich nicht immer verstehe und den ich trotzdem suche in diesen Dingen? Es gibt viele Möglichkeiten, sich Sachen wegzuerklären und Fragen ad acta zu legen. Und es gibt manchmal nur einen schmalen Weg zu sagen, ich bleibe an der Wahrheit Gottes, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Ich glaube, derjenige, der Lehre und Weisung und Führung von Gott ablehnt, möchte einfach nur selbst Gott sein. Das ist ja die erste Lüge, die der Teufel in den Menschen hineingelegt hat. Ne? Du kannst selbst Gott sein. Und ich glaube, das ist der innigste Wunsch des Menschen, den wir auch heute innerhalb und außerhalb der Kirche sehen. Der Mensch will nicht, dass da ein Gott ist, der tatsächlich sagt, ich entscheide über dein Leben. Ich entscheide über dein Leben. Ich entscheide, wann dein letzter Atemzug vorbei ist. Haben wir noch so ein Gottesbild? Glauben wir noch an diesen großen Gott? Ich kann euch alles aus meinem Leben sagen. Je größer mein Bild von Gott, desto lieber gehe ich auf seinem Weg. Je größer mein Bild von Gott, desto lieber gehe ich auf seinem Weg. Warum? Weil mir die Bibel einen Gott vermittelt, dem ich 100% vertrauen kann. Der für mich ist, der einen guten Plan für mein Leben hat, aber der auch allmächtig ist und ein Richter. Ich könnte noch viel darüber sagen, aber meine Gefahr ist immer, dass ich zu lange rede, deswegen komme ich zum zweiten Punkt. Die andere Seite des Pferdes, von der man fallen kann, ist Gesetzlichkeit. Gesetzlosigkeit, wie ich eben gesagt habe, bedeutet, im Endeffekt mache ich mich zu Gott. Und ja, es gibt Christen, die das genauso machen, obwohl sie sagen, sie sind Christen. Aber die andere Gefahr ist Gesetzlichkeit. Wenn wir in den 1. Timotheusbrief reinschauen, 1. Timotheus 4, da lesen wir in den ersten Versen, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehrenden der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Sehr interessant ist, in fast ausnahmslos allen neutestamentlichen Briefen, mit Ausnahme von einem Brief, wird vor Irrlehre gewarnt. Und zwar auf beiden Seiten. Es gibt Briefe im Neuen Testament, in denen wird gewarnt vor Gesetzlosigkeit. Hier sehen wir eine Warnung vor Gesetzlichkeit. Dass Menschen auftreten und sagen, Ich setze Gesetze über Menschen, die niemals von Gott gekommen sind, die nicht frei machen, die nicht zum Leben führen, sondern die nur dazu da sind, Menschen zu kontrollieren. Ich glaube, Gesetzlichkeit ist ein Problem von jung und alt. Wenn ich an mein eigenes Glaubensleben denke, so wie es bisher verlaufen ist, vor 10 Jahren hatte ich so, würde ich sagen, meine wirkliche Wiedergeburt. Ich bin christlich aufgewachsen, Pastorensohn und so weiter, habe mich aber verstricken lassen in ganz viele schlimme Dinge als Jugendlicher, bis ich dann mit Anfang 20 versucht habe, mir das Leben zu nehmen. In dieser Nacht hat Gott mich gerettet und hat mich neu gemacht. Aber am Anfang war ich genau wie dieser Reiter, der von der einen Seite des Pferdes auf die andere ging. Davor hatte ich mich nur mit Philosophie beschäftigt. Ich hielt die Bibel für Schwachsinn und so weiter und so fort. Hab dann die Bibel angefangen zu lesen und war sehr eifrig darin. Und nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, warum gibt es Menschen, die sind 20 Jahre im Glauben und haben keine Ahnung von der Bibel? Und ich habe angefangen, Menschen zu verurteilen. Ich kann sehr schnell Dinge aufnehmen, das ist ein Geschenk Gottes. Ich kann mir sehr viele Dinge merken. Und ich habe die Bibel gelesen und konnte sehr schnell theologische Argumentationen führen. Und ich habe gemerkt, irgendwie fehlt mir da was. Und anstatt zu sagen, hey, ich suche weiter die Wahrheit, weil ich offensichtlich noch am Anfang war und dachte, ich habe es schon voll umrissen, ja, und hat eigentlich noch gar nichts kapiert. Aber anstatt das für mich selbst zu suchen, habe ich angefangen, Menschen zu verurteilen, über Menschen zu richten, Menschen klein zu reden. Die Worte Jesu haben mich da etwas zurechtgewiesen. Wenn wir nämlich bei diesen Versen in Kapitel 7 ein bisschen weiterschauen, dann kommt nämlich direkt danach eine Warnung: Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Ihr merkt schon, heute gibt es so ein Medley an Wohlfühlversen. Ihr Lieben, das sagt Jesus. Nehmen wir diese Verse ernst? Diese Verse musste ich ernst nehmen und Gott musste mich demütigen darin. Natürlich gibt es Christen, die sagen, ich lese seit 30 Jahren die Bibel, ich kenne alles Mögliche aus der Bibel, ja, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und so weiter, ich habe noch nie einen Sonntag ausgelassen. Okay, aber wenn dieser Mensch mir dann gegenübertritt und er von sich sagt, er kennt seit 30 Jahren Jesus, und er ist unbarmherzig, ungeduldig, unfreundlich, verurteilend, stolz, ein Lästerer. Ihr Lieben, dann gibt es eine traurige Wahrheit, die die Bibel uns sagt. Niemand kann langfristig in seinem Leben Früchte wachsen lassen, ohne dass die Wurzel dazu passt. Was Jesus dir nicht sagt, ist, wenn du mal was falsch machst, ja, dann bist du ein schlechter Baum und dann kommst du in die Hölle und wirst verbrannt und so. Nein, Jesus benutzt sehr bewusst dieses Bild von Früchten. Früchte wachsen, Früchte müssen wachsen in unserem Leben und Gott ist geduldig mit uns. Aber irgendwann wachsen Früchte. Im Galaterbrief, um es mal neudeutsch zu sagen, ich entschuldige mich gleich im Vornherein dafür, aber neudeutsch könnte man im Galater 6 etwas so übersetzen: Gott lässt sich nicht verarschen. In meiner Bibel steht sowas wie: Gott lässt sich nicht spotten oder sowas. Ja? Was der Mensch sät, wird er ernten. Und der Kontext ist genau das, was Jesus hier beschreibt, nämlich die Früchte, die in unserem Leben entstehen. Ich habe so viele Christen erlebt, und wie ich bereits erzählt habe, auch mich selber, die zwar meinen, sie kennen Jesus, sie meinen, sie sind auf dem Weg des Lebens und sie können dir aus der Schrift alles zeigen, aber sie haben kein Leben in sich. Sie haben keine Früchte. Es erscheint nichts von dem, was die Bibel beschreibt, wird automatisch geschehen. Nicht durch unsere Leistung, es wird automatisch geschehen, wenn wir Gott kennen. Das aber sind die Früchte des Geistes. So wie es im Galaterbrief steht, könnt ihr es gerne nachlesen, Galater 5. Da lesen wir so etwas wie, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und gegen diese Dinge gibt es kein Gesetz. Ist das nicht interessant, dass er sagt, es gibt gegen diese Dinge kein Gesetz? Er schreibt nämlich an eine Gruppe von Christen, die in der Gefahr waren oder vielleicht schon darüber hinaus waren, gesetzlich zu werden. Sie wollten wieder ein starres Gesetz anwenden und das Gesetz Mose herauskramen und sagen wir, ein echter Christ, ne, so ein halber Christ, ja, der sagt so mit Jesus und Gnade und so, aber ein echter Christ, der hält die Schrift. Der hält die Gebote Mose. Der hält das Alte Testament genauso mit. Und Paulus sagt, macht das nicht. Ihr habt im Geist begonnen, wollt ihr es im Fleisch beenden? Wollt ihr wieder zurück zu dem, was euch tötet? Nämlich ein Buchstabe ohne Geist, ohne Leben? Und dann sagt er, das Fleisch wird Folgendes hervorbringen. Streit, Zank, Zorn und so weiter. Aber der Geist bringt etwas anderes hervor. Der Geist bringt etwas in uns hervor, das uns Jesus ähnlicher macht. Das ist übrigens ein Ziel von dir in diesem Leben, dass du Jesus ähnlicher wirst. Nennt sich theologisch Heiligung. Aber du sollst Jesus ähnlicher werden. Ich rede ein paar harte Worte gerade. Das mache ich in jeder Gemeinde, keine Sorge. Aber wisst ihr, ich glaube, die größten Feinde des Evangeliums sind nicht Atheisten oder Moslems oder Menschen, die gegen irgendwelche Kirchen wettern. Die größten Feinde des Evangeliums sind Christen, die Christus nicht kennen. Sind Christen, die sagen, ich stehe für eine Person, nämlich für Jesus Christus, und dann schauen Menschen diese Person an und sagen, okay, wenn Jesus so ist wie du, würde ich den lieber nicht kennenlernen. Gesetzlichkeit ist eine tückische Falle. Und wir sehen in unserer Welt ein Pendulum, das immer wieder in beide Seiten ausschlägt. Kirchen sehen die Gefahr von Gesetzlichkeit, also werden sie gesetzlos. Kirchen sehen die Gefahr von Gesetzlosigkeit, also werden sie gesetzlich. Jesus sagt aber, es gibt eine Mitte. Es gibt einen schmalen Weg, den wir gehen können. Es gibt einen schmalen Weg, der zum Leben führt. Die Pole des Pendulums werden nicht zum Leben führen, sie werden uns zerstören. Ein Leben in der Bibel ohne Heiligen Geist zerstört uns und tötet uns. Ein Leben in Emotionalität, das wir als Heiligen Geist interpretieren, aber eigentlich nur unsere eigenen Wünsche sind, zerstört uns genauso. Wie also finden wir diesen schmalen Weg? Wie finden wir diesen schmalen Weg? Und wie bekommen wir überhaupt den inneren Drang, diesen schmalen Weg zu suchen? Denn ich glaube, das größte Problem ist gar nicht so sehr, dass wir diesen schmalen Weg nicht finden können, sondern dass wir uns selbst rechtfertigen und meinen, wir sind alle auf diesem guten Weg. Ich glaube, ich bin aus einem Grund auf einem guten Weg. Und ich weiß gar nicht, ob ich so super stehe in meinem Leben, das muss ich immer wieder prüfen, aber ich bin aus einem Grund auf einem guten Weg, nämlich aus Gnade Gottes. Das ist der einzige Grund, warum wir hoffen können. Gnade Gottes. Würden wir es selbst versuchen, Wir alle würden links und rechts vom Pferd runterfallen. Es gibt einen Grund, warum wir mit voller Hoffnung sagen können, wir sind auf dem Weg des Lebens und das ist Jesus selbst. Und vielleicht laufen so viele auf den breiten Weg. Nicht wegen ihrer Persönlichkeit. Jeder hat in seiner Persönlichkeit Tendenzen zum einen oder anderen Extremum. Sie laufen nicht in die Irre, weil es nicht attraktiv genügende Gottesdienste gibt oder sowas, sondern weil das Evangelium nicht gepredigt wird. Das Evangelium rettet den Menschen. Das sagt die Bibel. Es ist eine Kraft Gottes zu retten. Und die Menschen brauchen heute wie vor 2000 Jahren eine Sache, um diesen schmalen Weg des Lebens zu finden. Es ist das Evangelium. Und ich wünsche mir eine Christenheit und ich wünsche mir für eure Gemeinde, ja, ihr kriegt jetzt die Breitseite ab, dass ich den Wunsch bei euch äußere. Aber ich wünsche mir eine Christenheit, die an das Evangelium glaubt, nein, die nicht nur glaubt, die begeistert ist, die fest überzeugt ist vom Evangelium. Wo nicht nur in der Kirche das Evangelium irgendeinen zentralen Punkt hat und ein Kreuz steht und darüber Lieder gesungen werden, sondern wo wir als Menschen zutiefst überzeugt sind vom freimachenden Evangelium. Denn das Evangelium ist weder gesetzlos noch gesetzlich. Es ist Leben. Es ist Leben. Es ist Wahrheit. Und Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Nicht die Freiheit macht wahr. Das wäre Gesetzlosigkeit. Nicht meine Freiheit bringt mich zur Wahrheit. Und auch nicht die Wahrheit bringt zur Wahrheit, sie ist Selbstzweck. Sondern die Wahrheit macht frei. Der klare Weg Gottes, die klare Wahrheit Gottes macht frei. Umgekehrt, etwas, was als Wahrheit verkauft wird und nicht frei macht, ist keine Wahrheit. Ist auch interessant. Wie können wir also diesen schmalen Weg finden, indem wir an das Evangelium von Jesus glauben? Johannes 17, Vers 3 sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, kennen und seinen Sohn, den du gesandt hast. Das ist die Essenz von ewigem Leben. Das ist immer meine Antwort, wenn Leute mich fragen, wie stellst du dir den Himmel vor? Was ist das ewige Leben? Dann zitiere ich diesen Vers. Ich sage, das ist das ewige Leben, dass du Gott kennst. Das ist die Essenz des ewigen Lebens. Dass du Gott kennst. Und dass du Teil seiner Familie bist. Und dass du Jesus kennenlernst. Denn alles andere, sagt Jesus, wird verschwinden. Himmel und Erde werden vergehen. Nichts gegen euer wunderschönes Gebäude, aber es wird auch vergehen. Und was bleibt, sind die Worte Jesu. Was bleibt, ist er selbst. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Das ist das ewige Leben. Dass sie Gott kennen und seinen Sohn, Jesus Christus, den er gesandt hat. Glauben wir an das Evangelium in dieser Art und Weise, dass wir bereit sind, links und rechts Dinge liegen zu lassen. Dass wir bereit sind, über unseren eigenen Schatten zu springen, uns vor Gott zu beugen und zu sagen, Gott, wir glauben, dass du diese Geschichte schreibst. Wir glauben, dass du die Wahrheit sagst. Wir glauben, dass du uns beauftragst. Wir glauben, dass du der Grund bist, warum wir leben. Ihr Lieben, ich könnte stundenlang über dieses Thema reden, mache ich aber nicht. Aber ich hoffe so sehr, dass du in deinem Herzen vielleicht einen Funken oder vielleicht ein loderndes Feuer hast mit einem Wunsch. Und das sind meine Abschlussworte für diese Predigt. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin ein Memento Mori-Typ. Gedenke, dass du stirbst. Und das sage ich als junger Mann. Deine Zeit ist sehr kurz. Sehr kurz. Und dein Lebensweg ist nicht so lang, wie du denkst. Wir wissen ja gar nicht, wie lang er ist. Vielleicht bin ich ja auch schon alt. In dem Sinne. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, meine Lebenszeit ist sehr begrenzt. Meine Ressourcen sind sehr begrenzt. Meine Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Und ich kann mich entscheiden, dem allmächtigen Gott diese Zeit und diese Ressourcen hinzulegen, egal wie alt ich bin. Und ich kann ihm mal eines bitten. Verherrliche du dich auf meinem Weg, damit es dein Weg wird. Verherrliche du dich in meinem Leben, damit es dein Leben wird. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Amen.